Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen bei Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans bei unserem kleinen, aber feinen Podcast. Mein Name ist Iris Mittlach und auch heute bin ich nicht allein in der Leitung. Gott sei Dank, die zauberhafte Simone Braunsdorf-Krämer ist auch wieder dabei. Hallo Simone.
Hallo Iris und hallo da draußen. Ja, heute ist unser Thema, wir treffen medizinische Entscheidungen, aber wir sind keine Ärzte. Und an der Stelle möchte ich schon mal vorwarnen, dass der heutige Podcast wahrscheinlich ziemlich emotional werden wird. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass bei uns beiden Podcasterinnen heute ein paar Tränen fließen werden. Denn wir haben das heutige Thema aus einem ganz aktuellen Anlass gewählt. Iris, du bist gestern erst mit Tim aus der Kinderorthopädie in Aschau zurückgekommen. Erzähl doch mal, warum ihr dort gewesen seid und ja, was da alles so passiert ist.
Also beim Warum muss ich ja gleich mal sagen, da wir uns ja noch nie begegnet sind, Simone, habe ich mir jetzt irgendwie gedacht, ich fahre einfach an die Orte, wo du auch schon mal gewesen bist. Und wir machen da jetzt auch so eine Serie draus. Und da ihr Aschau gut kennt, sind wir natürlich nach Aschau gefahren. Nein, so ganz ist es natürlich nicht. Tim,
zum Glück.
ja, sonst müsste ich ja auf alle Mittelalter-Spektakel im Westerwald gehen.
Ne? Zum Beispiel.
Nein, Tim brauchte eine Orthesenversorgung und der Start dafür war eine orthopädische Untersuchung in Aschau. Also haben wir uns auf den Weg gemacht von Hamburg ins Chiemgau, 900 Kilometer. Und es ist ein bisschen, vielleicht fange ich mal an mit Tims Behinderung, weil die letztendlich auch die ganze Geschichte erzählt. Also Tim hat ja infantile Zerebralparese. In Deutschland werden jährlich 700.000 Kinder geboren und ungefähr 1.400 davon erleiden eine frühkindliche Hirnschädigung. Und bei Tim ist das ja auch passiert. Und die wirkt sich bei ihm so aus, dass er unter starken Bewegungseinschränkungen leidet. Er hat halt Spastiken. Spastik bedeutet, dass die Muskulatur nicht richtig funktioniert, sondern unter so einer Daueranspannung leidet. Also Tim kann sich auch entspannen, er kann auch mal locker lassen. Aber die meiste Zeit ist seine Muskulatur halt doch sehr steif, sehr unter Spannung. Weshalb Physiotherapie bei uns so wichtig ist. Die nimmt echt einen ganz, ganz großen Teil seiner Förderung auch ein. Zum einen klar, um ihn ins Laufen zu bringen, aber halt auch um seine Muskulatur ja, weich zu halten, zu lockern, zu dehnen, weil er ja wächst. Und bei spastischen Kindern ist das halt ein Problem, wenn die wachsen, dann kann es halt auch bei Wachstumsschüben vor allen Dingen dann kann es halt passieren, dass Muskeln und Sehnen nicht mitwachsen, weil die halt ständig unter Spannung sind und das Gewebe Wachstum nicht zulässt. Im Übrigen, bei allem, was ich jetzt sage, ich fasse das total laienhaft zusammen. Und wer zuhört und sagt, das hast du falsch verstanden, Iris, ich bin total dankbar, wenn ihr euch meldet und mir das vielleicht auch noch mal besser erklärt oder sagt, ja, hast du ungefähr richtig verstanden. Ich versuche ja auch immer viel darüber zu lesen, aber am Ende versucht man es immer so ein bisschen in die eigenen Worte zu fassen und dann, ja, ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen das schief, das Bild, das man wählt. Ja, und in Aschau war eine ganz tolle Orthopädin, die Tim untersucht hat. Und es war übrigens die erste Untersuchung, wo Tim mehr eigentlich mit der Ärztin kommuniziert hat, als ich mit ihr. Also sie hat ihm so Fragen gestellt, ne? Einfach zu seinem Bewegungsverhalten und er konnte die teilweise beantworten. Das fand ich ganz toll. Das war der schöne Teil der Untersuchung. Der schlechte war, dass ja, wir quasi die Nachricht bekommen haben, dass Tim eine weitere schwere OP bevorsteht, weil seine Muskulatur und seine Sehnen inzwischen so verkürzt sind, dass es so nicht weitergeht für ihn. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Einschränkungen sind so groß, dass jetzt auch durch eine Orthesenversorgung eigentlich diese Verkürzung nicht mehr aufgefangen werden kann. Und ich bin ehrlich gesagt aus allen Wolken gefallen. Wir haben 2020 eine ganz, ganz schwere Hüft-OP gehabt, die, auf die ich auch nicht so richtig vorbereitet war, aber die auch schon ein großer Eingriff war mit Intensivstationen danach und einer Lagerungszeit. Also er war danach 6 Wochen im Lagerungsblock und durfte sich nicht bewegen, war festgeschnallt. Also etwas, was man sowieso nicht so einfach wegsteckt. Aber als wir das dann geschafft hatten, dachte ich so für mich, okay, wir sind durch. Ich glaube, das war so ein bisschen so das Lebensgefühl. Und in dem Moment, als uns das dann eröffnet wurde, ja, ist bei mir so eine kleine Welt wieder zusammengebrochen. Und es ist halt so, dass wir einfach verschiedene Möglichkeiten jetzt haben, mit dieser Situation umzugehen, also mit dieser Verkürzung der Muskeln und Sehnen, und zwar 4 verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die hier nicht alle aufzählen, das wäre, glaube ich, da reden wir dann nur noch über medizinische Inhalte. Und ich möchte auch nur sagen, dass ich mich alleine mit diesen 4 Möglichkeiten völlig überfordert fühle. Ich muss halt jetzt eine Entscheidung treffen. Sagen wir mal so, 2 Wege sind medikamentöse Wege, die wären nicht schmerzhaft für ihn, aber die arbeiten nur an der Wirkung, nicht an der Ursache. Und wenn wir uns mit der Ursache beschäftigen wollen, dann sind es 2 harte Eingriffe, die auch Schäden haben. Also sie sind einfach risikoreich, weil sie am Rückenmark ansetzen, beziehungsweise eine der beiden Methoden. Und Simone, da kannst du ein bisschen was zu erzählen, glaube ich, weil ihr wart ja auch aus einem gewissen Grund in Aschau. Man kann eine Muskulatur verlängern, dadurch, dass man sie einritzt. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Mhm. Und wir haben die Operation Ende 2018 hinter uns gebracht und ja, wir haben die Entscheidung getroffen, das zu machen. Und ich habe dich eben gerade so gefühlt, wie du gesagt hast, du fühlst dich mit den Optionen überfordert. Das war bei uns tatsächlich genauso. Wir waren im Sommer 2018 in Aschau und haben dann dort erfahren, dass Jonathans Sehnen und Muskeln in den Beinen dermaßen verkürzt sind, dass er, wenn das so bleibt, niemals wird stehen können auf seinen eigenen Beinen. Bei Jonathan kam noch hinzu, dass aufgrund des Gendefektes die Kniescheibe außen am Knie gesessen hat und er die Beine in die völlig falsche Richtung geknickt hat. Wir hatten gar keine Optionen im Endeffekt mit medikamentöser Behandlung. Für uns hieß es nur entweder OP und die Chance auf Stehen und Laufen auf eigenen Beinen oder eben nicht. Und dann hat man als Eltern natürlich die Hoffnung auf einen gewissen Benefit für sein Kind und ringt sich durch, und Ende 2018 haben wir dann die Operation durchführen lassen in Aschau. Wir waren insgesamt mit einer kurzen Unterbrechung 8 Wochen in dieser Klinik. Es waren 2 Operationen, jeweils 6 Stunden pro Bein. Es wurde getrennt gemacht wegen des Blutverlustes, weil Jonathan ja so klein ist. Und ja, es wurden alle Sehnen und Muskeln im Bein angeritzt, damit die dann ein bisschen, ja, ich sag's auch laienhaft, wir sind Laien, wir sind keine Ärzte, damit man die dann einfach aufdehnen kann. Und dann wurden die Beine eben eingegipst, in der Hoffnung, dass die Sehnen und Muskeln dann in dem Gips in gerader Streckung vernarben und dann eben gerade sind. Hm. Genau, und bei Jonathan war die Kontraktion eben schon so stark, dass alleine die Operation nicht gereicht hat, sondern dass eben im Gips dann auch noch mehrfach gequengelt werden musste. Das bedeutet, dass das Bein im Gips durch mechanische Einwirkung, das Bein im Gips nochmal gerade gerichtet wurde. Und das war eine Erfahrung, die für uns als Eltern wirklich nur sehr schwer zu ertragen war. Und
wart ihr dabei? Darf ich dich das fragen?
Ja. Wir waren immer dabei beim Quengeln, und da wurde der Jonathan aber auch sediert. Schlussendlich ist es kein Geheimnis, was Quengeln ist. Ich glaube, man kann das auch im Internet vielleicht recherchieren, wenn man sich dafür interessiert. Also der Gips wird dann eben an verschiedenen Stellen geöffnet, und dann wird ein Holzstück in den Gips geklopft, damit das Bein im Gips dann eben gerader wird als vorher und dann wird neu gegipst. Und das fügt dem Kind natürlich Schmerzen zu. Und das ist eine Sache, die ist wirklich rückblickend betrachtet für mich der absolute Horror gewesen. Aber wir sind eben nach diesen 8 Wochen aus Aschau rausgegangen mit Orthesen und der Jonathan hatte gerade Beine. Und heute steht er eben und macht seine ersten Schritte. Von daher haben wir einen Benefit daraus gezogen aus dieser Zeit, was das Trauma für uns alle aber nicht besser macht. Und ich finde das so schlimm, dass ihr jetzt eben vor dieser Entscheidung steht. Ich bin schon einen Schritt weiter. Ich habe das Wissen von damals. Ihr steht jetzt vor dieser Entscheidung und sollt die treffen. Du hast mein Wissen auch. Ich hatte das Wissen damals nicht. Also ja, was macht das jetzt mit dir? Macht dir das Angst? Triffst du die Entscheidung trotzdem? Wie ist das für dich jetzt, wo du einen Tag zu Hause bist und irgendwas sagen sollst?
Im ersten Moment, ich denke immer auch meistens bei diesen Botschaften an den ersten Moment zurück. Ich wollte es halt auch irgendwie nicht wahrhaben. Ich war wirklich wie vor den Kopf geschlagen. Und ich habe mir, das ist meistens die erste Reaktion, totale Vorwürfe gemacht. Also es ist echt hart dann, weil ich dann denke, ja, siehst du, jetzt hast du die Quittung dafür, dass du so oft nicht mit ihm geturnt hast. Wenn der aus der Kita kam und du saßt vom Rechner, weil du noch gearbeitet hast, wärst du mal runtergegangen, hättest du ihn einmal durchgedehnt. Und das tat mir dann, also da geht es nicht nur um mich, sondern ich denke das ja, weil ich dann das Gefühl habe, warum kannst du ihm das nicht ersparen? Also das ist echt ein ganz großer Satz. Warum kannst du ihm das nicht ersparen? Und die Wahrheit ist natürlich, weil er diese Behinderung hat. Und das ist, glaube ich, hart. Also einfach hart, sich nochmal vor Augen zu führen. Gerade wenn man so aus so einer Phase kam, wo man dachte, hey, jetzt läuft doch alles. Jetzt haben wir doch diese eine harte OP hinter uns gebracht. Und dann so Gedanken so, du bist die ganze Zeit dabei, irgendwie diese Behinderung auch zu verkitschen auf Instagram und machst tolle Geschichten, wie toll Rollis sind und alles. Und eigentlich ist es doch total scheiße, dass er jetzt diese Erfahrung wieder machen muss. Also was ist es denn eigentlich? Und das hat total in mir gearbeitet. Ich habe viel geweint. Ich muss das leider auch vor den Kindern, aber man ist halt auch kein Roboter. Ja, dass er diese Schmerzen halt haben wird, was du gerade erzählt hast, das ist schwer zu ertragen. Ganz schwer zu ertragen. Man wird sie ihm gerne abnehmen, aber also es wird ja entweder diese Muskel- und Sehnenverlängerung in Aschau oder wir lassen am Rückenmark was machen. Da werden, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach Nerven umgesetzt und die Nerven werden anders miteinander verbunden, dass dieser Dauerstress aufhört für die Muskeln. Also der Grund, warum sie sich ständig anspannen. Also ich habe das mal so gelesen, dass das halt, die Muskulatur ist ein Handy und dann ist der Empfang immer total ruckelig und schlecht und das, man weiß dann irgendwie nie, was der andere gesagt hat und fragt dann ständig nach und dadurch arbeitet der Muskel eigentlich die ganze Zeit. Und da kann man zum Beispiel Botox reinspritzen und dann entspannt sich der Muskel, aber das hat wiederum auch Auswirkungen auf die Muskulatur und aber ja, also die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Wir fliegen wahrscheinlich nach München und stellen Tim da einmal vor. Und das ist jetzt noch so ein bisschen abstrakt für mich, also weil wir die Entscheidung nicht getroffen haben. Wenn wir sie getroffen haben, weiß ich, dass ich dann so darauf hinwarte, auf den Moment. Also, kennst du das?
Ja, ich finde vor allen Dingen den Moment, wenn man diese Entscheidungen treffen muss, so unfassbar schwierig, denn man bekommt von Ärzten gesagt, wir haben Option A, B, C, wie auch immer, und es wird das und das und das gemacht. Und ich denke dann immer so, ich bin doch kein Arzt. Also natürlich beschäftigen wir uns mehr mit Medizin als vielleicht Mütter oder Eltern von Kindern ohne Behinderung. Das ist einfach so. Das liegt in der Natur der Dinge. Aber trotzdem sind wir eben keine Ärzte. Wir haben keine Ahnung, über die wirklichen Auswirkungen. Wir hören ja nur das, was die Ärzte uns hören lassen wollen. Und
ja, oder wir hören es nicht. Also bei uns ist das ja, ja wieder so der Fall, dass man halt etwas erfahren hat, was man vielleicht schon vorher hätte erfahren sollen. So, übrigens, ihr Kind wird wachsen mit dieser Behinderung und dann wird es irgendwann Probleme geben. Das hat uns nie jemand gesagt. In Aschau wurde festgestellt, dass das eine Bein 1 Zentimeter kürzer ist als das andere. Das hatte noch nie jemand irgendwie gemerkt. Und wir stellen das Kind jetzt wirklich häufig bei Ärzten vor. Und ich habe wieder gedacht so, oh Mann, man kann sich einfach nicht sicher sein. Das ist das so eine kleine Erschütterung auch wieder gewesen. So, dass mit dem Kind nicht alles gut ist, aber hätten wir nicht nachgefragt. Das war ja eine Form von freiwilliger Vorstellung. Wir waren ja nur bei dieser Orthopädin, weil wir einfach diese Hilfsmittelversorgung haben wollten. Ja. Und dann untersucht die das Kind und sagt so, das Röntgenbild von der Hüfte sieht übrigens nicht gut aus. Und wir sind jetzt hier am absoluten Limit angekommen, was die Muskulatur angeht. Und ich dann so, wow.
Ja.
Man ist überfordert und ehrlich gesagt ist es auch zu viel Verantwortung.
Definitiv. Wobei ich an der Stelle jetzt mit meiner mittlerweile fast 4-jährigen Aschau-Erfahrung auch nochmal einwerfen möchte, dass die Kinderorthopädie in Aschau wirklich europaweit ihresgleichen sucht, was die medizinische Versorgung angeht. Also ich habe wirklich dort die Erfahrung gemacht, dass Familien aus ganz Europa anreisen, die teilweise hier in Deutschland auch nicht krankenversichert sind und dann eben einfach privat bezahlen, weil Aschau weil Aschau einen dermaßen guten Ruf hat und wirklich auch so gute Operationsmöglichkeiten hat. Das heißt, klar, wir haben da unschöne Erfahrungen gemacht. Die macht man in anderen Kliniken auch. Trotzdem sucht, was das Medizinische angeht, Aschau einfach europaweit Vergleichbares. Und deswegen glaube ich schon, dass man da gut betreut ist. Aber das ist natürlich auch ein Grund, warum man dort eine ganz andere Aussage auf einmal zu hören bekommt, als eben in seiner Stadt in der Klinik. Denn Aschau hat einfach auch eine wahnsinnig große Erfahrung, was orthopädische Problematiken angeht. Bedeutet für mich rückblickend heute natürlich auch, wenn Aschau was sagt, sollte man drauf hören. Ja, aber du lernst die Ärzte dort jetzt gerade erst kennen und ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich, so böse das auch klingt, damals in 2018 die Frage gestellt nach Kosten und Nutzen. Ja, also Jonathan war damals 3 Jahre alt und es hieß von Anfang an, die durchschnittliche Lebenserwartung sind 9 Monate. Er war 3 Jahre alt. Ich habe mir damals ernsthaft die Frage gestellt, ob ich einem Kind mit einem lebensverkürzenden Gendefekt, von dem ich gar nicht weiß, wie lange er überhaupt noch da sein wird, insgesamt 12 Stunden Operation überhaupt zumuten möchte. Also für was werde ich dann überhaupt den Benefit haben, ihn auf den Beinen zu sehen? Oder wird das vielleicht gar nicht passieren, weil er ein paar Monate nach der Operation einfach verstirbt und ich habe ihm das alles umsonst zugemutet?
Oh Mann.
Das sind einfach auch so Sachen, ich glaube, da sind wir ja auch nicht allein. Es gibt ja noch viel mehr Kinder mit lebensverkürzenden Gendefekten. Bei Tim ist es Gott sei Dank ja nicht so, aber da gibt es ja noch mehr. Und dann fragt man sich das natürlich auch immer. Will man diesen Horror, diese Schmerzen dem Kind zumuten? Hat man dann im Endeffekt wirklich was davon? Oder möchte man die Lebenszeit lieber genießen? Ich finde, das sind Entscheidungen, die sollte einfach niemand treffen müssen. Und das Problem ist einfach auch, dass wir, genau wie du, wahrscheinlich aus dieser Situation so schnell nicht rauskommen werden. Also es ist nicht, ne? Du hast auch gedacht, die Hüft-OP und dann sind wir fein. Nein, damit ist es nicht getan. Das kommt ja immer wieder.
Ja,
und das ist ein absoluter Horror.
Und weißt du was, heute habe ich das Schreiben der Krankenkasse bekommen, die gesehen haben, was da alles in Aschau gemacht wurde und jetzt erstmal prüfen mit dem medizinischen Dienst, ob sie das alles bezahlen.
Ja. Und das kommt dann dazu, die Bürokratie. Dann entscheidet man sich vielleicht für einen Weg und dann sagt die Krankenkasse, sorry, wir zahlen Ihnen diesen Weg gar nicht. Ja.
Ja, es wird nicht enden und für alle nicht, also für uns Eltern nicht. Und die Kinder werden, ich weiß es gar nicht, wachsen die da rein? Es ist alles total...
Das ist, ja, das ist halt so ein Ding. Also Jonathan war halt damals 3 Jahre alt und Jonathan ist geistig sehr stark eingeschränkt. Ich kann ihn gar nicht fragen, ob er das versteht, was ihm da passiert. Das Einzige, was ich halt weiß, wir müssen ja weiterhin regelmäßig nach Aschau zur Kontrolle. Übrigens sind wir auch in knapp 10 Tagen wieder dort. Und bei jeder Kontrolle, die wir dort haben, betreten wir die Klinik. Die hat eine sehr große Eingangshalle, ist bis in den 3. Stock offen mit Glasaufzügen. Und wir betreten diese Halle und der Jonathan fängt an zu würgen.
Oh Gott.
Und beim letzten Mal, als wir da waren, sind wir mit dem Glasaufzug in den 1. Stock gefahren, wo halt Röntgen ist und Anmeldung. Und wir treten aus dem Aufzug raus und der Jonathan guckt sich um und übergibt sich auf dem Boden. Weil er das merkt, weil er diesen Stress, diese Angst, diese Schmerzen, er hat das nicht vergessen. Obwohl er geistig so eingeschränkt ist, hat er das sehr wohl wahrgenommen. Davon bin ich überzeugt. Und er schreit auch permanent, wenn wir dort sind. Er schreit, sobald er den Arzt sieht. Er schreit, wenn wir ein Untersuchungszimmer betreten. Es ist der blanke Horror, weil er das spürt. Und ich weiß nicht, was das erst mit Kindern wie Tim macht, die halt wirklich auch alles verstehen. Ich weiß auch nicht, bezieht ihr Tim in die Entscheidung ein? Weiß Tim, was ihr entscheiden müsst oder lasst ihr ihn da außen vor?
Es wird der erste Eingriff sein, wo wir ihn mit einbeziehen werden. Vor der Hüft-OP war es nicht der Moment. Also wir haben es ihm zwar gesagt, aber wir haben recht wenig Reaktionen bekommen. Da war er echt noch zu klein. Und im Übrigen, als wir zur Nachkontrolle waren im Krankenhaus, nach dieser langen Lagerungszeit, ist er morgens aufgewacht und hat sich direkt im Bett übergeben. Ich habe es ihm angesehen, der hatte Angst. Er war leichenblass. Ich wollte dich noch mal was fragen. Und zwar bei diesen Entscheidungen, die ihr bislang auch immer treffen musstet, hältst du dich da an irgendwas fest? Gibt es einen Satz oder eine Frage, die du dir selber stellst? Gibt es irgendwas, was dir in dem Moment eine kleine Sicherheit gibt, das Richtige zu tun?
Es ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin generell schon immer ein Herzmensch gewesen und vertraue auf mein Gefühl. Und mache mir weniger Gedanken über, ja, rationale Dinge. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt rational abwäge viel, sondern dass ich mehr auf mein Gefühl höre. Und ich habe damals in Aschau gehört, entweder wir führen diese Operation durch oder das Kind wird auf jeden Fall niemals laufen können. Und dann habe ich auf mein Herz gehört und gedacht, okay, wenn dieses Kind lange genug lebt, um überhaupt laufen zu lernen, dann soll er die Chance dafür haben, das auch zu tun, weil es ja ein Riesenstück Lebensqualität ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir Eltern immer viel Wert legen, dass wir die Lebensqualität unserer Kinder verbessern. Ich glaube, das ist so der Punkt, stimmt, an den man immer denkt. Denn ja, faktisch ist die Lebensqualität unserer Kinder eben eingeschränkt. Punkt. Gar nicht wertend gemeint, sondern einfach eine Tatsache. Ja. Und wir versuchen durch diese Entscheidungen die Lebensqualität zu verbessern. Ihnen bessere Mobilität zu geben, dadurch vielleicht bessere Teilhabe am Leben, vielleicht auch mehr Selbstständigkeit. Und das ist so das, was mein Herz mir gesagt hat damals. Das könntest du dadurch erreichen. Und dann haben wir das gemacht, aber rational abgewogen oder jetzt irgendwie so ein Pro-Kontra-Liste oder so, das hatte ich nicht. Nie. Ich glaube, es kommt auch viel darauf an, was für einen Arzt ich vor mir habe.
Ja.
Ich muss diesem Menschen vertrauen. Ich vertraue diesem Menschen das Leben meines Kindes an. Und das kann ich nicht bei jedem. Und da hatten wir in Aschau auch unfassbar viel Glück mit unserem Arzt, mit den Anästhesisten, die uns betreut haben. Aber trotz allem ist bei diesen Entscheidungsprozessen für mich zumindest permanent die Angst ein ständiger Begleiter. Von dem Moment, wo man den ersten Kontakt mit der Klinik hat und das Gespräch hat, was gemacht werden muss, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das Krankenhaus wieder verlässt und alles gut gegangen ist, ist die Angst ein ständiger Begleiter. Was ist, wenn ich falsch entschieden habe?
Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut.
Und das ist einfach mega belastend. Und das nimmt einem ja auch keiner ab.
Nee. Und man kann das auch nicht, da kann man sich keine schönen Sätze überlegen. Also das ist ja auch zutiefst menschlich. Es ist eine Vollnarkose, es ist eine mehrstündige OP, es ist Blutverlust. Das sind die Realitäten. Also.
Und was emotional gesehen, finde ich, auch noch dazu kommt, dass man sich als Mutter natürlich auch die Frage stellt, habe ich sogar bei Jonathan, der 3 Jahre alt und geistig schwer behindert ist, gemacht. Ich bringe dieses Kind zu dieser Operation und er wird danach wahnsinnige Schmerzen haben. Wird er mich dann hassen?
Mhm.
Wird er mich dafür hassen, was ich entschieden habe? Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Und das ist so ein bisschen auch wieder diese Schuldfrage, ne? Wie du das vorhin gesagt hast. Ich fühle mich schuldig, weil ich nicht genug Therapien gemacht habe, wobei das völliger Blödsinn ist, weil die Muskulatur wahrscheinlich trotzdem kontrahiert wäre, auch wenn du therapiert hättest. Ja, man hat ständig auch mit dieser Schuld zu tun. Dieser Angst. Sehr schwieriges Thema, das einem keiner abnimmt. Und um das mal allen da draußen so zu sagen, die das vielleicht nicht wissen, weil sie eben zum Glück nicht in dieser Situation sind. Wir Eltern bekommen in diesen Momenten keine psychologische Hilfe. Es gibt in diesen Kliniken keine psychologische Unterstützung für uns. Es gibt niemanden, der uns auffängt. Wir sind komplett auf uns alleine gestellt. Sowohl in dem Moment, wo uns eröffnet wird, was gemacht werden kann, als auch während der Zeit der Operation und der Behandlung danach. Wir sind einfach komplett allein.
Und ich mache das auch keinem Arzt mehr zum Vorwurf, der diese Gespräche mit uns führt. Das habe ich am Anfang gemacht. Und dann habe ich immer gesagt, das hätte man jetzt auch mal ein bisschen feinfühliger sagen können oder zu einer anderen Uhrzeit. Und diese Ärzte sind absolute Experten in ihrem kleinen Fachbereich. Also die Frau, die Tims Hüfte operiert hat, die hat einfach einen wahnsinnig guten Job gemacht. Aber es war bestimmt nicht ihr Job, diese heulende Mutter aufzufangen in dem Aufklärungsgespräch, wo sie erzählt hat, welche Knochen man durchsägen muss und ja, wie viele Blutkonserven man wahrscheinlich bereithalten wird. Und ich sehe das aber auch so wie du, das wäre schon wichtig, das zu haben. Das wäre extrem wichtig, das zu haben.
Und das ist halt auch wieder so ein Punkt in unserem System, wo es hapert und wo es uns als pflegenden Eltern, denn in der Regel sind wir pflegende Eltern ja diejenigen, die damit häufiger konfrontiert sind, wo es uns auch wieder ein bisschen schwer gemacht wird und wo man vielleicht einfach dran arbeiten sollte. Ja.
Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn es das Pflegesystem halt überhaupt nicht hergibt, dass sowas sogar ehrenamtlich gestemmt werden könnte, weil es genug gibt, die es machen würden.
Mhm.
Das könnte ich mir sogar vorstellen. Aber ja, irgendwie gibt es da nichts.
Vielleicht wird es auch teilweise unterschätzt, wie man sich als Eltern dann fühlt in solchen Momenten. Aber es sind halt eben sehr weitreichende Entscheidungen, die man trifft. Weil das kann ja auch immer sehr viel schief gehen. Bist du trotzdem froh, in den Chiemgau gefahren zu sein?
Ich bin total froh, weil ich natürlich dankbar bin letztendlich, dass jemand mein Kind so genau angeschaut hat, sich so viel Zeit genommen hat und mir das alles in drastischen Worten zwar, aber in Worten gesagt habe, die ich verstanden habe und wo ich jetzt aktiv werden kann. Also nicht mehr, also ich fühle mich jetzt gerade nicht passiv, ich habe halt diese Möglichkeiten, ich muss mich damit befassen, das ist hart, aber es ist trotzdem, ich bin dankbar, dass es erkannt wurde und ich habe danach diesen wundervollen Prozess begleiten dürfen der Hilfsmittelversorgung. Dass es polig ist, ist ja inzwischen bestimmt auch kein Geheimnis mehr für niemanden, aber
bei uns übrigens auch. Auch kein Geheimnis, wir werden auch von der Polik GmbH versorgt und die sind einfach die Besten.
Wir waren da 6 Tage, war ich in dieser Niederlassung und bin dort Menschen begegnet, die, da kann ich mal meine Dankbarkeit gar nicht ausdrücken, weil ich sitze da und sage Danke und eigentlich möchte ich sagen, wissen Sie, was Sie uns geholfen haben, was Sie diesem Kind ermöglicht haben, wie toll Sie sind, wie wundervoll Sie mit meinem Kind umgegangen sind und dass es Sie überhaupt gibt. Und dann könnte ich so, ich könnte mich da hinstellen und so eine richtige Rede an die Nation halten, weil ich bin dann immer so erfüllt. Also es gab auch wieder einen Moment, da war ein Meister, vielleicht kennst du den sogar, der hat auch so einen bayerischen Namen gehabt und der war riesig mit riesigen Händen und der musste noch so einen Gipsabdruck bei Tim machen, diese winzigen Füße und dieser Gipsabdruck entsteht ja, also da wird das Gips um die Füße gelegt und der Meister macht ja in dieser Zeit nichts anderes, als diesen kleinen spastischen Fuß in die richtige Position zu bringen, in einer ständigen Bewegung und massiert dabei diesen Gips rund um die Gelenke, bis der trocknet. Und der muss trocknen in der Form, wie der Fuß eigentlich gesund aussehen würde. Und jeder Handgriff, ich habe dem völlig fasziniert zugeguckt, Tim war die Ruhe selbst. Diese riesigen Hände, die sich da um dieses Gelenk und diesen Fuß geknetet haben. Und zu jeder Sekunde wusste ich, dieser Mann weiß ganz genau, was der tut. Mhm. Das wusste der. Der hat am Ende, hatte er es so, wie er es wollte. Dann war dieser Gipsabdruck da. Alle waren glücklich. Und ich dachte, unfassbar. Diese Menschen mit dieser Ausbildung und mit dieser Persönlichkeit, also ich bin mir ganz sicher, das kann man auch, das ist einfach für mich so eine Art von Perfektion auch, die ich nicht beschreiben kann. Ich bin davon tief beeindruckt und das mit anzusehen, ja, es hat mich total erfüllt. Also diesen ganzen Prozess hatte ich dann und dann kamen noch ganz viele andere Spezialisten dazu und die waren irgendwie für die Gasfedern da Spezialisten und dann kam noch jemand und hat irgendwie so einen Gurt da angepasst und jeder wusste immer, was er zu machen hatte und hat dabei noch das Kind bespaßt und so. Und das hat mich erfüllt und so bin ich halt rausgegangen. Am Anfang war das Gespräch, die Diagnose, die schlechte Nachricht und naja, und das Chiemgau halt am Ende. Ja. Ein Wirtshaus schöner als das andere.
Ich weiß genau, was du meinst.
So, okay, wann können wir wiederkommen?
Naja. Ja, vor allen Dingen müssen wir unsere Termine mal ein bisschen timen, dass wir auch zeitgleich da sind, weil jetzt bist du zurück und in 10 Tagen fahren wir. Das haben wir nicht so gut hinbekommen diesmal. Ja, ich bin da völlig bei dir, was Polik GmbH angeht. Also die sind wirklich super und leisten gute Arbeit und ich habe wirklich jetzt auch durch meinen Verein, durch die anderen Familien schon viel Hilfsmittelversorgung gesehen, aber tatsächlich nichts Vergleichbares. Hm. Ich bin auch sehr froh, dass wir da betreut werden, ja. Auch ein großer Vorteil in Aschau. Genau. Machen wir so viel Werbung, ne? Ist aber keine Kooperation. Also wir bekommen kein Geld dafür, dass wir die Klinik so loben. Wir tun es aus vollstem Herzen.
Müssen wir spätestens dann, wenn die Krankenkasse das alles nicht übernimmt, dann haben wir nämlich
Richtig.
Ein Problem.
Das ist eine sehr gute Idee, Iris. Dann werden wir das mal versuchen. Ah, genau. So. Wollen wir zu unserem Diss kommen?
Unbedingt. Ich gucke hier gerade auf mein kleines rotes Dreieck, was sich gerade über die 36-Minuten-Grenze geschoben hat.
Viel länger, als wir eigentlich wollten, ne? Also, ich habe heute ein Diss mitgebracht, und zwar ein Diss, das mir sehr am Herzen liegt und irgendwie zum Thema passt, wenigstens ein bisschen. Und zwar möchte ich euch heute einen Instagram-Account vorstellen. Und das ist der Instagram-Account von Herzbube Daniel. Und mit Daniels Mama Diana bin ich schon seit vielen Jahren, ja, ich würde schon sagen, befreundet. Und Daniel hat über 3 Jahre auf ein Spenderherz gewartet. Mittlerweile hat er das Spenderherz bekommen. Und er war das Kind, das am längsten bis heute am Berlin Heart hing, an einer Herzunterstützungsmaschine. Es gab kein Kind, das länger an dieser Maschine hing, weil er einfach auch unfassbar lange auf ein Spenderorgan gewartet hat. Warum? Weil es in Deutschland einfach viel zu wenige Spenderorgane gibt. Nicht nur für Kinder, sondern generell. Wir haben jeden Tag in Deutschland Menschen, die sterben, weil sie auf ein Spenderorgan warten und eben keins bekommen. Und ja, ich dachte mir einfach, das Thema der heutigen Folge ist, wir treffen medizinische Entscheidungen. Wir sind keine Ärzte. Das hat irgendwie auch mit dem Thema Organspende zu tun. Bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Sind auch medizinische Entscheidungen, die man treffen muss, ob man die Organe seiner Angehörigen freigibt und damit anderes Leben rettet. Und ganz im Sinne von dem, wie Diana, Daniels Mama, immer auftritt, möchte ich an der Stelle einfach sagen, ich möchte niemanden dazu überreden, seine Organe zu spenden. Das ist eine freie Entscheidung, die sollte jeder auch ganz für sich alleine treffen. Aber ich fände es schön, wenn jeder sich mit dem Thema beschäftigen würde. Sich einfach einmal damit auseinandersetzt, mit dieser medizinischen Entscheidung, was bedeutet es, wenn ich meine Organe spende oder die meines Angehörigen spende und damit vielleicht ein anderes Leben rette. Ja, und deswegen ist Dianas Account mein heutiges Diss.
Ganz wundervoll und ich finde das so passend. Wir haben ja lange überlegt, was können wir in die Diss packen und das ist auch das Einzige, was heute reinkommt. Und ich finde es genauso wichtig wie du.
Ja, ich finde es auch extrem wichtig und ja, möchte dann abschließend an der Stelle aber auch allen da draußen noch was zum Nachdenken mitgeben, denn ja, Kinder wie Jonathan, die einen lebensverkürzenden Gendefekt haben, werden bei Organspenden nicht berücksichtigt. Also wenn wir ein Organ benötigen würden, wenn Jonathan ein Organ benötigen würde, dann würde er sehr wahrscheinlich nicht gelistet werden, weil er sowieso schon lebensverkürzend erkrankt ist. Und das ist auch aus dem Grund so, weil wir in Deutschland einfach viel zu wenige Organe haben. Wäre für jeden ein Organ da, der es braucht, würde das vielleicht anders aussehen. Und ja, auch deswegen sollten wir uns alle mal mit dem Thema auseinandersetzen.
Absolut. Es gibt ja keine Organspendeausweise für Kinder, weil die Erwachsenen die Entscheidung treffen für die Kinder. Aber auch da, das ist ein harter Gedanke, aber man sollte sich vielleicht einfach mal mit ihm beschäftigen.
Genau. Und mit dem Gedanken, den wir euch mitgeben, verabschieden wir uns dann für heute und ja, würden uns freuen, wenn ihr vielleicht euren Bekannten, Freunden, Kollegen, wem auch immer diese Folge vielleicht gefallen könnte oder aus der Seele spricht, wenn ihr uns da einfach empfehlen würdet. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder. Hoffe ich jedenfalls, Iris, oder?
Ja, ganz genau. Dann erzählst du aus Aschau und dann oder auch nicht. Wir lassen es
oder
offen.
Auch nicht. Das sehen wir dann, was in Aschau rauskommt. Genau. Ja, bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt vor allen Dingen gesund.
Ja, macht's gut, ihr Lieben.
Ja, tschüss.
Tschüss.